Herzlich willkommen, hallo zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast ist Markus Albers. Er ist Gründer, er ist geschäftsführender Gesellschafter der Agentur Rethink, er ist Autor, er ist Journalist, er hat sehr viele Artikel zum Thema New Work geschrieben, viele, viele Jahre. Er hat dazu auch einige Bücher veröffentlicht und ich habe ihn in seinem Berliner Büro besucht, weil er das Buch Digitale Erschöpfung geschrieben hat. Ich habe gedacht, das ist der perfekte Ausklang dieses Themenschwerpunktes, wie wir die Kontrolle über unser Leben wiedergewinnen, welche Irrwege es gerade da draußen gibt, welche Auswege er uns vorschlägt, das hören wir in der nächsten halben Stunde. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der letzten Episode des Themenschwerpunktes Stress versus Entspannung. Audio ab mit Markus Albers. Der größte Unterschied, das interessiert mich jetzt nämlich schon, du hast eben gesagt, du bist ganz stolz darauf gewesen, den besten Job zu haben als Journalist, als Journalisten. Und was ist so der Unterschied zu hier?
Der Unterschied, als Journalist zu arbeiten, was ich eigentlich mein ganzes Leben gemacht habe, ja, also schon nach der Schule, nach dem Abi habe ich irgendwie, und das ist ja ungewöhnlich, aber ich habe gewusst, ich will Journalist werden. Ja. Ich hatte so Bücher gelesen von Tom Wolfe und Hunter S. Thompson und so amerikanischen New Journalism-Legenden und hatte das Gefühl, es ist doch ein super Leben und das möchte ich auch haben. Also, und habe dann gleich volontiert und so weiter in der Lokalredaktion. Also, und dann war ich bis zum Alter von etwa 40 Journalist. Als Journalist, gerade als freier Autor, der ich dann ja auch viel war, ist man halt sehr unabhängig, ja. Also ist sehr hohe Maß an Flexibilität und vielleicht auch Selbstverwirklichung und von mir aus Purpose, über das heute viel gesprochen wird, hatte ich damals so gefühlt dann immer schon, ja. Und das hat sich damals sehr gut angefühlt. Ich glaube, es ist heute anders. Also ich glaube, Journalismus ist in vielen Verlagen, in vielen Redaktionen heute so ein bisschen schwieriger geworden aus verschiedenen wirtschaftlichen Gründen. Aber damals waren das sicherlich die goldenen Zeiten.
Okay. Und der Unterschied zu heute als Geschäftsführer? Kein Purpose mehr, keine Selbstverwirklichung? Doch.
Ich muss gestehen, dass als Gründer und Geschäftsführer einer eigenen Firma, die inzwischen ja auch 50 Mitarbeiter hat, hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich mir so dieses Ideal einer großen Autonomie dann wieder erkämpft habe, um es mal so zu formulieren. Ja, ich glaube, ganz viele Gründer und Geschäftsführer sind sehr auch in der Tretmühle des täglichen und auch operativen gefangen und da weiß ich gar nicht, ob sich die Selbstständigkeit dann immer so gut anfühlt, aber wir waren uns hier zum Glück immer einig, dass wir gesagt haben, wir wollen auch nicht so eine Agentur sein, die, keine Ahnung, die ständig Nachtschichten macht und am Wochenende arbeitet. Und meine beiden Mitgründer und ich, wir hatten alle zur Zeit der Gründung auch kleine Kinder und waren uns also auch einig, dass wir gesagt haben, es muss normal sein, dass auch der Chef zwei oder dreimal die Woche nachmittags zur Kita fährt. Und das ist uns so geblieben und das war von vornherein eigentlich das Ziel, so eine Art von Agentur zu sein und inzwischen klappt das ganz gut.
Wie sieht dann dein Arbeitsalltag aus? Also du bist hier, du bist im Büro, du bist zwischendrin vielleicht mal bei der Kita, um jemanden abzuholen oder hinzubringen und dann bist du aber auch beim Kunden, ne? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, grundsätzlich bin ich ja jemand, der, bevor wir die Agentur gegründet haben, schon viel zum Thema neues Arbeiten geschrieben und veröffentlicht hat. Und ich hatte eigentlich sehr stark die Theorie, man kann jetzt von überall aus arbeiten und man braucht vielleicht gar kein Büro mehr. Ja? Mhm. Das hat sich relativiert durch die eigene Firma. Ich muss sagen, ich habe die Vorzüge des Büros neu kennengelernt. Okay. Also wenn ich morgens aufstehe und die Kinder zur, weiß nicht, Schule, Kita gebracht habe, fahre ich in der Regel gerne ins Büro. Ja, weil hier sind dann die Kollegen und die Kolleginnen und wir besprechen Dinge und lustigerweise sind es gerade so die Jüngeren und sehr digitalen Menschen, die hier arbeiten, die sagen, klar will ich auch mal Homeoffice machen können, aber eigentlich habe ich hier gerne meinen Arbeitsplatz und sehe meine Kollegen. Und das ist schön. Das habe ich also nochmal neu gefunden für mich, diesen Ort des kreativen Austausches und die Vorteile des Büros. Und klar bin ich natürlich trotzdem wahnsinnig viel unterwegs und arbeite auch mindestens einmal die Woche nicht im Büro, wo ich mich dann auch wirklich gezielt, das ist bei uns immer der Makers Day am Freitag, das dürfen alle dann auch logischerweise machen, wo ich mich dann auch gezielt woanders hinsetze, um konzentriert Sachen abzuarbeiten.
Also zum Beispiel ein Café oder hast du da irgendwie einen besonderen Ort?
Ja, ich persönlich gehe dann gerne in das Soho-Haus, heißt das. Das ist so ein Members-Club, wo ich auch meinen Sport machen kann. Es ist für mich ehrlich gesagt auch ein super Arbeitstag. Also da fange ich morgens an mit so ein paar E-Mails, dann mache ich ein bisschen Sport, dann schreibe ich vielleicht noch irgendwie ein Konzept, dann kann ich einen Kunden zum Mittagessen da treffen und dann arbeite ich nachmittags noch ein bisschen. Man darf da, und das ist toll, nicht telefonieren.
Ach, okay.
Ja, also es ist ein Telefonverbot. Ja, ich bin per E-Mail zu erreichen oder Chat oder was auch immer. Ich treffe auch Menschen da, aber der Arbeitstag ist ein ganz anderer, weil ich nicht telefoniere und weil ich eben keine Meetings habe in dem Sinne, sondern für mich sehr konzentriert arbeite.
Bist du dort entspannter als hier im Büro?
Ja, das bin ich ganz bestimmt. Gleichzeitig habe ich mich aber auch schon mal gefragt, ob das jetzt für mich persönlich, ist ja auch für jeden anders, aber für mich persönlich wünschenswert wäre, wenn ich jetzt jeden Tag so arbeiten würde. Und da würde ich sagen, nee, eigentlich eben nicht. Ja, also da kommt das andere ins Spiel, ich vorhin beschrieben habe, dass ich ja eigentlich sehr gerne morgens hier in das Büro gehe, nicht nur, weil das Büro sehr schön ist und ich mit dem Fahrrad in 10 Minuten da bin, sondern auch, weil natürlich eine andere Art von Energie entsteht. Das glaube ich schon, wenn Menschen, viele spannende Menschen auf engem Raum miteinander interagieren.
Du hast ja auch in deiner Vergangenheit, wie auch in deiner Gegenwart, denkst du sehr viel darüber nach, wie wir in Zukunft arbeiten. Du hast jetzt sehr viel über den Menschen gesprochen, also Interaktion, Kreativität, der Raum, das Büro neu entdeckt. Wie sehr glaubst du, dass die Technologien, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, die wir in die Arbeitswelt gepumpt haben, die uns dort Fluch und Segen gebracht haben, wie wichtig ist das, damit diese zwischenmenschliche Komponente vielleicht sogar gedeihen kann?
Auf der einen Seite ist die Präsenz von Tools natürlich so geworden, dass es eigentlich gar keinen Arbeitsplatz mehr gibt, in dem ich nicht irgendein Social Intranet habe oder ein Collaboration Tool habe und die E-Mails habe ich ja eh und die Telcos und die Videokonferenzen. Das ist inzwischen sehr normal geworden. Das beobachtest du wahrscheinlich auch bei den Unternehmen, die du so besuchst, dass inzwischen auch bei großen Unternehmen und auch bei Mittelständlern, die ist so, ne, neues Arbeiten ist so angekommen. Zugleich beobachte ich ja so ein bisschen, und das ist ja auch das Thema meines letzten Buches gewesen, digitale Erschöpfung, dass nicht alles gut ist, was da so geschieht. Also ich glaube, das große Freiheitsversprechen, das im neuen Arbeiten ja auch so drin steckt, ja, zu sagen, wir arbeiten anders, wir arbeiten effizienter, vielleicht konzentrierter, um dann aber auch und überall und nicht immer nur an einem Ort, um dann aber irgendwann auch mal frei zu haben, kann ich nicht erkennen, ehrlich gesagt. Also man sieht stattdessen ja so Studien, wie dass 80% der Deutschen auch nach Feierabend noch erreichbar sind für die Arbeit.
Im Urlaub.
Und im Urlaub. Und man sieht aber gleichzeitig eben auch so Zahlen, dass die Zahl der Krankheitsausfälle durch Stress zunehmen, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen durch Stress zunehmen. Schlaflosigkeit nimmt zu, die Krankenkassen untersuchen das. Und die Krankenkassen sagen, das ist halt kein Zufall, das ist wahrscheinlich eine Kausalität, ein Zusammenhang mit der Art und Weise, wie wir arbeiten. Und meine Befürchtung ist, dass wir im Moment so ein bisschen das Schlechteste aus beiden Welten uns bauen. Ja?
Naja,
also wir haben halt, ein bisschen zugespitzt gesagt, aber dennoch. Und ich hoffe auch, wir werden das überwinden. Aber im Moment haben wir halt einmal, das Neue ist schon da, ja. Also die digitalen Tools, die Always-on-Kultur, das Großraumbüro vielleicht noch, das ja auch zur Ablenkung beiträgt. Das ist überall schon da und gleichzeitig ist das Alte noch nicht weg. Also die alte Meeting-Kultur, die Präsenzkultur und die alten Hierarchien und beides zusammen, fürchte ich, macht die Menschen so ein kleines bisschen kaputt und vielleicht auch krank.
Glaubst du denn, dass die neue Arbeitswelt eine Utopie ist? Oder glaubst du, das ist einfach ein logischer Zustand, dass wir jetzt von der einen Welt in die andere gehen und das muss sich nun mal überlappen?
Also meine Hoffnung wäre, dass es eine anstrengende Übergangsphase ist, in der wir jetzt sind.
Und mit wo einigen das, Kollateralschäden.
Aber das ja, ist aber wo okay. das alte einfach auf Beharrungskräfte ja. zeigt, ja. nicht wahr? Und wo logischerweise immer noch Vorgesetzte sagen, ich möchte meine Schäfchen sehen und Meetings, offen gesagt, ist ja auch leichter denn je mit den elektronischen Kalendern mal schnell noch ein Meeting reinzustellen. Mhm. Also andere Menschen verfügen zunehmend über meinen Kalender.
Das finde ich grausam.
Ja, es ist einfacher denn je, ja. auch zu sagen, komm, lass uns doch mal schnell eine Telco machen, schnell ein Videotelefonat machen. Das ist einerseits toll. Andererseits gibt es eben, also eine Zahl vielleicht noch, diese Studie, dass der moderne Wissensarbeiter, ich glaube, bis zu 85% seiner Arbeitszeit mit Kollaboration verbringt. Also Meetings, E-Mail, Chat, was auch immer. Und ich weiß nicht, wie man sonst so rechnet, aber nach meiner Rechnung habe ich dann nur noch 15% der Zeit, um meine Arbeit zu machen. Es sei denn, ich würde die Kollaboration als Arbeit definieren, was es zugegebenermaßen oft ja auch ist, aber würde ich sagen, eben nicht in erster Linie sein sollte.
Krass, 15% nur. Ich versuche das gerade auf meine Wenigkeit runterzubrechen. Ich habe mir so einen Schutzraum eingerichtet, das ist die Deutsche Bahn, da habe ich ja nie Empfang und da kann ich dann genau das tun, was ich sonst nicht kann, nämlich telefonfrei und meist auch E-Mail frei, dann an Dingen arbeiten. Das ist immer ganz schön, aber ich würde sagen, wenn ich in irgendeinem Coworking-Space bin, zu Hause bin, in irgendeinem Büro bin, ganz egal, ja, es kommt hin. Pi mal ja. Daumen würde ich sagen, ja, es ist sehr viel.
Ja. Ja, ja. Es ist halt so ein bisschen absurd, ne, dass viele Unternehmen gerade sehr viel Geld ausgeben für interessante, neu gestaltete Büros und dann auch neue Tools und gleichzeitig gehen die Leute eigentlich sagen so, Mensch, ich kann eigentlich besser in der Bahn arbeiten oder am Flughafen oder von mir aus sogar noch in einem lauten Café und flüchten aus diesen Büros. Also irgendwas machen wir da noch falsch, wäre meine Beobachtung.
Ja, krass. Ich habe gerade eine Idee, eine Erleuchtung, aber da muss ich erstmal drüber nachdenken. Genau. Du hast in deinem Buch ja auch so ein paar Irrwege beschrieben. Du hast ein paar Dinge gerade schon genannt. Du hast gesagt, es ist die Hierarchie, es ist die Präsenzkultur und dieses, also dass wir halt, ja, was war das dritte irgendwie, das Präsenzkultur, jetzt komme ich nicht drauf.
Naja, man hat also einerseits also diese alten Sachen, ja, die wir sozusagen immer schon kritisieren, also die Präsenzkultur und die Meetingkultur, die E-Mail-Kultur, sowas, das ist ja sozusagen das alte Problem, das auch nicht so schnell weggeht. Mhm. Und dazu kommt jetzt eben das New Work-Thema, von dem wir uns ja ein bisschen erhoffen, dass es das alte dann das alte Problem löst. Das tut es im Moment aber nicht. Also und das New Work würde für mich fallen in drei Kategorien. Man spricht ja gerne mal so von Bricks, Bytes, Behavior, oder? Also Bricks, das Büro, Bytes, die Technologie und Behavior, die Kultur. Und wenn man sich die drei mal anschaut, dann hast du halt bei den Bricks im Büro eine Tendenz zu Wände rausnehmen, also Großraumsituationen schaffen, was aber nachweislich zu mehr Ablenkung führt und zu mehr Stress. Gibt's ganz viele Studien. Mhm. Nicht immer gut. Ja, dann Bytes, die Tools, dann werden halt überall Kollaborationstools angeschafft und ich habe aber ja schon diese ganzen anderen Kanäle und dazu kommen jetzt noch diese weiteren digitalen Kanäle. Also ich bin ständig erreichbar und das ist dann eben das dritte, die Kultur, Behavior und da wird es auch üblicher. Es wird einfach üblicher, abends oder am Wochenende oder im Urlaub erreichbar zu sein. Mhm. Und die drei Sachen kommen eben neu dazu und es ist schon ein ganz schön dickes Brett für viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe für das Buch, die wirklich sagen, gerade Menschen aus großen Konzernen, die sagen, ich habe den ganzen Tag Meetings und irgendwie Telcos und sowas, ja. Und wenn ich dann irgendwie abends Feierabend habe, dann müsste ich eigentlich anfangen zu arbeiten. Aber dann muss ich erstmal meine E-Mails alle abarbeiten.
Ja. Absurd, ne?
Klingt irgendwie absurd. Ja, klingt nicht gut. Von daher, also mein Blick auf das neue Arbeiten ist ein bisschen kritischer geworden, muss ich sagen.
Wenn du jetzt, also du hast in deinem Buch ja diese ganzen Irrwege aufgeschrieben, also das waren ja, ich glaube, 10 Punkte oder so, Dinge, wo du sagst, das funktioniert nicht so gut. Dann hast du aber versucht, einen Ausweg zu finden aus diesem Dilemma. Hast du... Ja, vielleicht kannst du darüber ein bisschen reden und dann würde ich direkt die nächste Frage anschließen. Hast du da auch so ein Feedback bekommen, dass Leute gesagt haben, ja, das funktioniert doch nicht oder wir haben es ausprobiert, das ist total klasse. Mhm. Also was sind deine Verbesserungsvorschläge?
Ja, ich habe halt ganz vieles ausprobiert, weil halt auch so ein bisschen unklar ist, was kann der Einzelne eigentlich tun, was müsste der Arbeitgeber tun? Was müsste sich vielleicht auch gesellschaftlich ändern? Mhm. Ja? Also ich spreche dann ja gerne von Kulturtechniken, die wir erlernen müssen. weil ich doch ziemlich fest davon überzeugt bin, dass wir da jetzt gerade sehr mächtige neue Werkzeuge haben, aber in Wahrheit irgendwie gar keine Ahnung, wie wir damit umgehen sollen. Ne? Wir sind wie so Kinder in so einem Süßigkeitenladen, ja, ganz viel wollen wir davon haben.
Erstmal naschen.
Und dann erstmal naschen und dann kommen die Bauchschmerzen.
Ja, genau.
Also das müssen wir lernen. Und darum habe ich Verschiedenes ausprobiert, also von einem sogenannten Dumpphone, also einem dummen Telefon, das keine E-Mails schicken kann und keine
Nokia 3210 wäre das zum Beispiel.
So. Genau, ich hatte so ein Schweizer Modell so, genau, irgendwie mit sehr guter Sprachqualität, muss man sagen, und der Akku hält auch eine Woche. Aber beispielsweise würde ich da sagen, sowas ist nicht die Lösung, ja, weil dann hast du durchgehend eigentlich synchrone Kommunikation. Also man unterscheidet ja zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation. Synchron wäre das, was wir hier gerade machen. Man redet miteinander und man kann eben nichts anderes jetzt machen und will ja auch nicht. Und asynchron wäre E-Mail zum Beispiel oder Chat. Und wenn du jetzt ein Telefon hast, mit dem du nur noch telefonieren kannst, dann telefonierst du halt die ganze Zeit und machst du noch synchrone Kommunikation. Das scheint mir nicht die Lösung zu sein. Ich habe Dinge ausprobiert, wie zum Beispiel alles langsamer tun. Es gibt das Slow Movement, was sich so ein bisschen esoterisch anhört. Aber tatsächlich steckt da ja vieles drin, was auch so Themen wie so Achtsamkeit, MBSR, beinhaltet, was auch in Technologie und Beratungsunternehmen gerade ziemlich in Mode ist. Und sowas funktioniert schon besser, ja. Also ich habe das wirklich gemerkt mit meinen dann auch damals noch kleinen Kindern, wenn ich aus so einem hektischen Arbeitstag nach Hause komme und dann so ein Kind so ganz langsam sich mal irgendwie ein Blatt anschaut und dann nochmal die Ameise darunter anschauen möchte, wie mich das wahnsinnig gemacht hat, ja. Weil es halt einfach nicht effizient ist, ja. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss doch noch einkaufen gehen. Und können wir jetzt bitte mal die Treppe hochgehen? Ich muss noch das Abendessen machen. Und das ist halt schon so der Punkt, wo man sich dann selber auch, finde ich, sehr hinterfragen muss, ja. Also warum muss immer alles so schnell gehen? Warum muss immer alles so effizient sein? Also das hat schon sehr geholfen. Grundsätzlich würde ich als Tipp einfach sagen, wir müssen anfangen, drüber zu reden. Im Moment ist es ja eher so, dass stigmatisiert ist, wer nicht neues Arbeiten großartig findet. Ja?
Ja,
und sich auf das neue Tool freut und sagt, ich habe auch so viel Purpose in meiner Arbeit. Es ist mir total egal, ob ich nachts noch arbeite und am Wochenende E-Mails schicke. Das ist ja so ein bisschen die Haltung, die implizit erwartet wird von Arbeitnehmern. Und ich finde, nein. Ich finde, man muss sich erlauben dürfen, heutzutage auch mal zu sagen, nee, eigentlich habe ich jetzt auch mal Feierabend. Ja? Ein Wort, das aus der Mode kommt. Mm-hmm. Aber vielleicht zu Unrecht. Ja? Also vielleicht auch mal sagen, nö, jetzt möchte ich auch mal nicht erreichbar sein. Oder mir wird das gerade alles ein bisschen zu viel. Ich brauche, glaube ich, nicht noch ein Tool.
Aber haben wir das überhaupt irgendwo mal gelernt, Nein zu sagen? Also ich habe es bei mir festgestellt, das fällt mir unglaublich schwer. Und ich fühle mich, auch wenn ich weiß, ich muss jetzt Nein sagen, fühle ich mich richtig schlecht danach.
Ja, man wird so ein bisschen zum sozialen Arsch, entschuldige den Ausdruck, wenn natürlich diese vielen, vielen Anfragen, die durch das Digitale ja auch einfacher geworden sind, ja, das beschreibe ich auch in einem Kapitel des Buches, das kennt, glaube ich, auch jeder, dass man pro Tag ja so 2-3 Mails bekommt, wo jemand sagt, wollen wir nicht einfach mal einen Kaffee trinken gehen? Ich bin in der Stadt.
Ja, genau.
Ja, wir können mal Mittagessen. Ja?
Das war auch oder, ein Irrweg.
Oder genau, wollen wir mal ein Irrweg, ja? Wollen wir einfach mal telefonieren? Wo ich eine ganze Zeit lang immer gedacht habe, erst war ich geschmeichelt und habe gedacht, Mensch, ich bin so interessant, dass alle mit mir reden wollen. Dann habe ich mich nicht getraut zu fragen, warum eigentlich? Ja, also was ist der Anlass dieses Gespräches? Was willst du eigentlich von mir? Sondern habe dann immer so während des Gespräches rausgefunden, dass die andere Person eigentlich auch keine richtige Agenda hat. Und mit dieser Art von Meeting kann man sehr schnell halbe Tage rumbringen, sodass ich mir inzwischen angewöhnt habe, tatsächlich diese Frage zu stellen. Ja, also wenn ich da jemanden nicht kenne und ehrlich gesagt auch, wenn ich jemanden kenne, einfach einmal fragen, warum möchtest du dich denn mit mir treffen? Worüber wollen wir denn sprechen? Und das ist nicht nett. Ja, da muss man dann auch mal nicht nett sein. Das funktioniert aber trotzdem ganz gut.
Und was würdest du machen, wenn jemand sagt, ja, wir sind doch damals zur Schule gegangen oder wir waren auf der gleichen Uni oder so, ich wollte dich mal wiedersehen, ich finde das klasse, was du machst. Also noch ein bisschen mehr schmeicheln.
Naja, also der interessante Punkt ist ja, dass ich gerade nicht meine, dass man keine keine Treffen mehr ohne Zweck haben sollte, sondern ganz im Gegenteil, indem ich die, also 90% dieser Anfragen, die in einem irgendwie vagen beruflichen Kontext sind, aber ja, am Ende doch kein richtiges Ziel verfolgen, absage, schaffe ich mir viel mehr Zeit, beispielsweise meinen alten Schulfreund zu treffen, ja, oder einfach sinnlos mit Freunden nochmal abends bei einem Bier eine Stunde länger zu sitzen oder mit meinen Kindern auf den Spielplatz zu gehen. Also nein, es muss nicht alles effizienzgetrieben sein,
okay, ja.
Aber ich muss relativ oft Nein sagen, um mir diese Freiräume zu erkämpfen.
Also aus dem Nein sagen erfolgt auch immer gleichzeitig ein Ja sagen.
Es ist eine,
für was anderes,
es ist eine Freiheit, ja, die man mit Klauen und Zähnen verteidigen muss. Früher hatten Führungskräfte, Chefs hatten früher so Vorzimmerdamen, oder? Die galten halt immer als so Drachen, ja? Und man konnte die, bekam keinen Termin und so weiter. Das haben die natürlich aus einem guten Grund gemacht. Ne? Heute kommt auch jeder Chef direkt E-Mails von seinen Mitarbeitern. Ja. Aber ich glaube, die Technik zu sagen, die einzige endliche Ressource in meinem Leben tatsächlich ist die Zeit. Ja, und meine Zeit muss ich mit Zähnen und Klauen verteidigen. Das ist eine gute Maxime, auch in Zeiten von digitalen Tools und ständiger Erreichbarkeit. Vielleicht gerade da.
Was würdest du jetzt Unternehmern oder Führungskräften empfehlen, die sagen, wir müssen was machen, wir merken, wir haben auch eine digitale Erschöpfung bei unserer Belegschaft, unsere Mitarbeiter sind total erschöpft von dem, was wir da tun. Was empfiehlst du solchen Institutionen, solchen Organisationen?
Da gibt es verschiedene Dinge. Das erste ist schon mal das, was ich vorhin gesagt habe, man muss anfangen, darüber zu sprechen und man muss das Stigma wegnehmen. Ja, es muss erlaubt sein zu sagen, das wird mir hier gerade alles ein bisschen viel, können wir mal darüber sprechen, wann wir uns eigentlich wie, auf welchem Kanal und mit welcher Priorität erreichen wollen. Und sobald man dann beispielsweise gesagt hat, eine E-Mail zu beantworten, darf bei uns auch mal einen Tag dauern. Oder wenn ich am Wochenende den Kollegen eine Nachricht schicke, dann kann ich das zwar tun, ich darf nur nicht erwarten, dass sie beantwortet wird. So solche kleinen Regeln nimmt das schon wahnsinnig viel Druck raus für alle Menschen. Aber das Gespräch darüber muss man zulassen als Chef. Die Lösung kommt dann oft aus den Teams selber. Die Teams wissen oft sehr genau, wie sie eigentlich arbeiten wollen, aber sie müssen die Erlaubnis bekommen, einmal drüber nachzudenken. Und dann muss man als Vorgesetzter natürlich Vorbild sein. Ja? Also viele, gerade Führungskräfte, tendieren eben dazu, diejenigen zu sein, die dann nachts um 11 nochmal eine Mail schreiben oder am Wochenende nochmal anrufen. Das muss man sehr stark überprüfen. Ja? Also was spricht dagegen, die Mail vielleicht auch einfach dann auf Montag früh zu terminieren? Ja? Oder seinen Mitarbeitern zu sagen, kann es sein, dass du eine Mail von mir kriegst am Wochenende, aber schau bitte nicht rein. Das kann man dann sagen. Also Vorbildfunktion ist sehr wichtig. Und dann kann man eben versuchen, das Alte abzubauen, ja, das, von dem wir vorhin sprachen. Die alte Präsenzkultur, die muss natürlich weg. Wenn ich einerseits erwarte, dass die Leute abends noch erreichbar sind, digital, zu Hause und dann gleichzeitig erwartet, dass sie am nächsten Morgen wieder um 9 am Schreibtisch sitzen, das geht eben nicht. Also Präsenzkultur muss weg, Meetingkultur muss dramatisch runter. Ich glaube, Dropbox war es, die haben mal das Experiment gemacht, dass sie einfach alle Meetings gecancelt haben, gestrichen haben, es gab keine Meetings mehr. Und dann haben sie halt geschaut, welche Meetings dann neu wieder entstehen, weil ein Bedürfnis da ist. Und es waren dann, ich glaube, nur 30% dessen, was vorher da war.
Krass.
Ja. Also Kalender aufräumen. Und das Letzte, was ich sehr stark empfehlen würde, ist einmal diese Unterscheidung, sich vergegenwärtigen zwischen dem, was man die Maker Schedule und die Managers Schedule nennt. Also der Kalender eines Managers, einer Führungskraft, sieht in der Regel aus wie ein Flickenteppich. Ganz viele kleine, bunte Flächen. Hier eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde. Und wenn man so in seinen Outlook-Kalender schaut oder Apple, was man da so hat. Und für einen Chef oder eine Chefin mag das auch gut funktionieren, weil als Vorgesetzter gehe ich ja in Termine rein und sage, so, was haben wir denn hier, alles klar, entscheide ich mal was, danke, nächster Termin, ne? Wird was für mich vorbereitet. Das Problem ist, dass zunehmend unser aller Kalender so aussehen. Also wahrscheinlich viele Hörer, wenn ihr jetzt in euren Kalender schaut, werden die sagen, aha, Flickenteppich. Das ist die Manager-Schedule, das wollt ihr nicht haben. Wenn man etwas schaffen will, etwas machen will, braucht man eine Maker-Schedule. Und die erfordert längere Phasen ununterbrochener Konzentration. Und ob man die hat, sieht man am Kalender. Da müssen großflächige, farbige Blöcke drin sein. Und wenn die nicht da sind, muss man sie sich rein verhandeln und reinkämpfen.
da hilft ja auch deine Vergangenheit, oder? Als Journalist, da hast du ja auch nicht im Flickenteppich deine Artikel recherchiert und geschrieben, sondern wahrscheinlich hast du gesagt, hier 3 Stunden Recherche, dann möchte ich 2 Stunden schreiben.
Zumindest war in diesem Beruf sozial akzeptiert, dass man sagt, ich schließe mich jetzt mal 3 Tage ein und schreibe diesen Artikel.
Geil.
So,
und ich kreiere, ich bin ein Maker.
Ich make, ja. Ja. Ich mache. So, und heute würde ich darum eben, und auch bei uns im Team natürlich oder in der Firma, oder würde ich jetzt auch Kunden so empfehlen, also wenn ein Mitarbeiter sagt, ich ziehe mich mal einen Tag raus, um diese Präsentation zu machen, würde ich immer sagen, ja gerne, ja, und ob du es zu Hause machst oder im Café oder im Zug oder auch im Büro, sei dir überlassen, ich will nur morgen die Präsentation haben.
Ja. Ja, cool. Wie gestresst bist du aktuell in deinem Job? Jetzt ist Sommer, ne? Sagen wir mal im April.
Ich komme ja aus dem Urlaub.
Ja, genau.
Nee, also Stress gehört ja irgendwie immer auch zum Berufsleben dazu. Also wenn ich gar keinen Stress haben wollte, dann würde ich versuchen, irgendwie früh in Ruhestand zu gehen, und das wäre ja auch langweilig. Also ein bisschen Stress ist sehr gut. Es gibt ja auch den positiven und den negativen Stress. Aber den negativen, den bin ich ganz gut losgeworden. Und zwar wirklich ganz viel dadurch, dass ich mit Menschen darüber gesprochen habe, auf welchen Kanälen ich wann wie erreichbar sein möchte und wann halt auch mal nicht, ja. Also private Termine in den Kalender eintragen. Da steht dann ein großer Block Kita. Ja, das können auch alle lesen, die hier arbeiten. Und dann ist mir auch nicht peinlich, ja, dass ich dann in der Kita bin. Sowas geht. Ja, oder Kunden sagen, ganz ehrlich, ich möchte eigentlich nicht vor 9 Uhr morgens telefonieren. Ja, und ich möchte eigentlich auch nicht heute Abend um 10 mit dir telefonieren, es sei denn, es geht wirklich nicht anders. Also ein bisschen die Leute erziehen und den Wildwuchs zurückschneiden, sage ich ja immer. Ne? Also dieses ganze digitale Kommunizieren ist ja wie so ein Garten, wenn man den wuchern lässt, dann überwuchert er eben alles. Also muss man immer stutzen und zurückschneiden. Und dann eben auch so Dinge machen wie E-Mail-Newsletter abbestellen, wenn man sie nicht mehr lesen will, und Social-Media-Follower entfolgen und so weiter. Also wirklich immer wieder stutzen, zurückschneiden. Dann wird es schon entspannter.
Und jetzt würde ich nochmal auf die Utopie zurückgehen. Also jetzt haben wir ja ein bisschen von deiner Welt mitbekommen. Wir wissen jetzt, wie du denkst. Wenn du die neue Arbeitswelt jetzt mal mit ein bisschen Abstand betrachtest, wann haben wir die? Wann ist das Alte weg? Möchtest du eine Prognose abgeben?
Das Interessante ist ja, dass die meisten Experten, die gerade über die Zukunft der Arbeit sprechen, eigentlich darüber sprechen, dass uns die Arbeit ausgehen wird, oder? Also die Algorithmen und die Roboter nehmen uns die Arbeit weg, und dann gibt es eben so Studien, wie viele Prozent der Jobs dann ersetzt werden in 10 Jahren, und die Experten streiten sich darüber, wie viele es sind. Aber man ist sich scheinbar einig, es wird geschehen. Und dann haben wir so Probleme wie Langeweile, keinen Sinn mehr im Leben, vielleicht Depressionen auf gesamtgesellschaftlicher sozusagen Ebene. Und ich will gar nicht ausschließen, dass das irgendwann mal kommt. Ich weiß es nicht, 20 Jahren, mag ja sein. Aber mein starker Eindruck ist, dass wir bis dahin eigentlich das Gegenteil erleben. Ja, wir erleben ja gerade eine ganz starke Arbeitsverdichtung. Wir erleben ja gerade, dass die Arbeit nicht weggeht, sondern dass sie mehr wird, zumindest für gut ausgebildete und gut qualifizierte Menschen. Und ich glaube, dass wir in einem ersten Schritt für die nächsten 10 Jahre, dass wir genau die Herausforderung haben, damit umzugehen, dass die Leute uns nicht alle krank werden und umfallen und kein Privatleben mehr haben, weil die Arbeit noch in den letzten Lebensbereich einsickert und gar nicht mehr aufhört. Ne? Das erleben wir gerade, und wir wissen nicht, was das in Wahrheit mit uns macht. Das ist darum, glaube ich, die größere Herausforderung. All dieweil ja dann vielleicht noch neue Technologien dazukommen wie Datenbrillen. Ja, Apple scheint ja wieder an einer zu arbeiten. Oder der intelligente Assistent als Knopf im Ohr, dass ich dann per Stimme mit der Technologie interagiere. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle in 10 Jahren immer noch alle auf unsere Handys starren, ist nicht so groß, aber gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Technologie irgendwie unsichtbar im Hintergrund sein wird, aber nicht weggeht. Und wenn sie dann immer da ist, dann müssen wir bis dahin gelernt haben, wie wir Grenzen ziehen, weil wenn wir es dann nicht gelernt haben, dann haben wir plötzlich nur noch Arbeit.
Dann wäre es kein Collateral Damage mehr, sondern noch viel mehr.
Ja, dann bin ich halt in so einer, das wäre so eine Dystopie und ich glaube auch und hoffe sehr stark nicht, dass das passieren wird. Aber die Gefahr ist natürlich da, man sieht es in ersten Ansätzen schon jetzt bei Dingen wie Slack, sagen wir mal, ja, diese 24/7-Tools. Ja. Wir haben auch Slack bei uns in der Firma, nichts gegen Slack, ja. Aber jemand hat mal so ganz, wie ich fand, treffend gesagt, Slack ist wie ein Meeting, das 7 Tage die Woche 24 Stunden dauert, mit unklarer Teilnehmerliste und ohne Agenda, aus dem du aber nicht raus kannst. Und so ein bisschen ist da was dran, ja. Also wenn ich dann mal, natürlich kann ich sagen, ich gucke einfach mal nicht rein, aber es bleibt das nagende Gefühl, etwas zu verpassen.
Okay, also müssen wir lernen, damit umzugehen. Das wäre jetzt so das Positive für diesen Themenschwerpunkt.
Nein, ich bin total optimistisch, dass wir lernen, damit umzugehen.
Auf jeden Fall, das ist
so. Also Kulturtechniken. Man sieht bei jungen Leuten, dass die das machen. Es gibt ja so Dinge wie das Stacking, nennen, glaube ich, die Engländer das. Also junge Leute treffen sich im Café und stapeln, also stacken ihre Smartphones aufeinander. Keiner darf rangehen, auch wenn sie klingeln oder pingen. Und wer doch rangeht, zahlt die Runde. Das ist eine Kulturtechnik. Davon brauchen wir mehr. Ja. Ja, und auch im Arbeitsalltag so kleine Dinge, kleine Absprachen. Ich glaube an kleine Siege in Teams und Familien. Und wir müssen uns das jetzt einfach aneignen. Und der Mensch ist extrem lernfähig. Wir werden das auch lernen. Wir müssen nur auch ein bisschen Gas geben. Denn die exponentielle Natur des technologischen Fortschritts sagt uns ja, dass das alles jetzt immer schneller wird mit der Technik. Also müssen wir dranbleiben. Und jedenfalls warne ich vor so einer blinden Begeisterung, ja, zu sagen, New Work, das löst jetzt alle Probleme und wir schaffen uns noch ein Tool an und ein Großraumbüro, dann wird alles kreativer und glücklicher. So einfach ist es nicht.
Ja, also blinder Optimismus, den brauchen wir nicht. Okay.
Und es muss eben auch gemanagt werden, ne? Also als Nachricht auch an die Führungskräfte, da ist eine Menge Verantwortung auch bei den Arbeitgebern. Und man muss eben aufpassen, sich nicht mit den symbolischen Dingen zufrieden zu geben, sondern wirklich auch reinzuhören in die Teams. Wie geht's euch damit? Was braucht ihr? Und eben, also ich bin optimistisch, weil ich sehe gerade bei den jüngeren Leuten und auch bei uns in der Firma zum Beispiel, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen sind die Ersten, die sagen, ich habe heute Abend das Handy einfach mal aus. Ja, also wenn du was von mir willst, wir sehen uns morgen wieder. Und warum auch nicht?
Ich mache jetzt einen Digital Detox. Ich bin gespannt auf das Resultat. Eine Woche und es wird ein Experiment. Aber wie ich mich kenne, könnte das auch schon nach 3 Tagen beendet sein. Deshalb brauche ich noch eine Sanktion. Ich sollte vielleicht das irgendwo stapeln.
Ja, oder du wettest mit Menschen darüber, dass du es durchhältst oder sowas. Das hilft ja auch manchmal, es mit jemandem gemeinsam zu machen.
Ja, genau. Ja, ich muss mir das überlegen. Auf jeden Fall. Top, die Wette gilt.
Top, die Wette gilt. Drück die Daumen.
Ja. Vielen Dank für deine Insights, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und ich glaube, es ist ein schöner Abschluss gewesen zum Thema Stress versus Entspannung und die digitale Erschöpfung. Die haben wir alle irgendwie, aber das zu verlernen, lernen, damit umzugehen. Das ist der Punkt.
Ja, und Kulturtechniken erlernen und einfach mal drüber reden.
Cool, danke.
Gerne, danke dir.
Das war das Gespräch mit Markus Albers. Vielen Dank, dass du diese Episode gehört hast. Vielen Dank, dass du vielleicht sogar den ganzen Themenschwerpunkt dir angehört hast. Ich hoffe, du bist ein wenig entspannter geworden. Du hast vielleicht ein paar neue Einblicke zum Thema Stress bekommen. Ich würde mich riesig freuen über eine Bewertung bei iTunes. In den letzten Wochen sind sehr viele Bewertungen reingekommen, weil iTunes den Podcast als sehr gut befunden hat und wir in den Charts relativ weit oben waren. Ich bedanke mich für jede Bewertung, die reingekommen ist. Ich wünsche dir noch einen tollen Sommer, einen entspannten Sommer und wir hören uns in der nächsten Woche in der alten Frische wieder. Dann geht es mit einem neuen Themenschwerpunkt weiter. Welcher das sein wird, das darf ich noch nicht verraten. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis nächsten Mittwoch. Ciao, ciao.